Hallo und herzlich willkommen zu OC Insights, der Podcast-Reihe mit dem etwas anderen Einblick. Neue Woche, neuer Gast und neue Co-Moderatorin. Heute macht mit mir den Podcast die Birka. Hallo Birka.
Hallo.
Sag mal erstmal, erste Frage, Birka, der Name, wie kommst du zu dem Namen? Also klar, deine Eltern haben dir den gegeben, aber wo kommt der her?
Den hat mir mein Papa gegeben und mein Papa hat mir leider nie verraten, warum ich den bekommen habe. Aber er kommt ursprünglich aus dem schwedischen Bereich, wobei ich ganz klassisch deutsche Wurzeln habe. und es gibt sogar ein kleines Minidorf in Schweden, das den gleichen Namen hat.
Hm. Also siehst du, da hast du immer eine Geschichte zu erzählen. Finde ich
ja,
schon mal spannend.
Ja, genau. Und der ist nicht so oft wiederzufinden, der Name.
Ja, das stimmt. Das ist ja, da hast du schon fast so ein Alleinstellungsmerkmal. Genau. Und das Schöne ist, unseren heutigen Gast kennst du auch noch nicht.
Nein.
Und da steige ich gleich mal in die kurze Vorstellung ein. Unser heutiger Gast ist 35 Jahre alt und hat Wirtschaftsinformatik in Köln studiert. Als Lead Consultant ist sie im Bereich Business Intelligence unterwegs, wobei ihr besonderes Interesse an agilen Methoden sowie innovativen Technologien und modernen BI-Werkzeugen liegt. Sie mag Data Storytelling, schreibt Artikel und redet auf Konferenzen. In ihrer Freizeit schlägt ihr Herz für Westernreiten und ihren Kräutergarten. Hallo, Janine Ellner.
Hallo, schön, dass ich da sein darf heute.
Ja, freut uns. Erste Frage, so mal ganz spontan raus. Was reizt dich an der Informatik?
Ja, was reizt mich an der Informatik? Also es ist halt immer wieder spannend, neue Themen zu erarbeiten. Ich finde es ganz toll, dass man einfach mit den Kunden sehr nah zusammenarbeiten kann, dass man auch so ein bisschen die Fachlichkeit mitbekommt und dann noch die Technik damit vereinen kann. Also es ist halt so, dass man ja sehr innovativ unterwegs ist, dass man sehr viel ausprobieren kann, sich eigentlich sehr gut weiterentwickeln kann. Und ja, das macht Spaß. Das reizt mich dabei.
Jetzt hast du auch schon gesagt, ne, weiterentwickeln. Also jetzt hast du dir einen Beruf ausgesucht, wo du nie fertig wirst. Ne? Also die Informatik ist ja dummerweise der Beruf, wo man nie ausgelernt hat.
Also ja, das ist ja das Schöne.
Ah, okay. Ja. Kannst du dich noch an das Thema deiner Abschlussarbeit im Studium erinnern?
Ja, mein Thema in der Abschlussarbeit war Textmining. Das heißt, ich habe mit SAP Business Objects Textmining Forenbeiträge gecrawlt und habe die dann versucht, in BI-Tools darzustellen. Das war damals noch so ganz in den Kinderschuhen und hat auch nicht richtig gut funktioniert. Das ist heute sehr, sehr viel weiter. Aber es war sehr spannend und ja auch sehr innovativ zu der Zeit.
Ja, wollte ich gerade sagen. Also meine, das ist ja schon der erste Schritt in die KI rein, gerade in die ganze Textanalyse und das ganze Thema rein.
Genau, genau. Also das war damals tatsächlich alles noch sehr wenig entwickelt. Man musste halt wirklich die ganzen Regular Expressions alles von Hand angeben, die ganzen Suchbegriffe eintragen und Kataloge pflegen. Da ist man ja heute wirklich viel weiter. Ne? Da gibt es ja heutzutage ganz fertige Modelle, die man schon wunderbar nutzen kann.
Ich wollte gerade sagen, das klingt dann damals eher nach Handarbeit, als dass du irgendwie, fertige Tools einsetzen kannst.
Ja, genau. Also es war noch sehr viel Handarbeit. Es war aber trotzdem sehr, sehr spannend, ja, weil es einfach sehr wichtig ist, dass man auch textuelle Beiträge verarbeiten kann. Ne? Mhm. Da steckt so viel Information drin. Das ist so wichtig fürs Marketing, so wichtig für den Servicebereich zum Beispiel. Und ja, das war damals schon spannend. Ist es immer noch? Das war damals mein Thema.
Wenn du sagst, damals sah es so aus, wie sieht denn heute ein typischer Tag bei dir aus?
Also ich bin jetzt seit 2012 beim selben Kunden, bin eigentlich jeden Tag dort, beziehungsweise momentan sind wir ja im Homeoffice. und ich mache da aktuell wirklich, also leider kein Textmining oder nur sehr wenig. Wir machen da halt klassische ETL und Datenbankentwicklung und sehr, sehr viel Fachbereichsbetreuung. Fachbereichsberatung, Schulung, wir erstellen für die Berichte. Also eigentlich betreuen wir da rundum.
Kennst du jetzt, sag mal, du bist jetzt seit Ewigkeiten schon bei dem Kunden. Kennst du da die Fachlichkeit schon besser als manche aus dem Fachbereich?
Ja, also es kann schon mal passieren, dass ich mich auch in Dinge einmische, wo der Fachbereich eigentlich mehr wissen sollte, aber es bleibt halt nicht aus. Man lernt halt auch die Materie kennen und kann dann auch ganz anders mit dem Kunden arbeiten und mit dem Kunden sprechen.
Ja, hast du dann jetzt zum Beispiel mehr Meetings mit den Kunden, um Anforderungsanalyse zu machen, um Anforderungen aufzunehmen? Oder ist es dann eher so, die werfen dir so ein Konzept über den Zaun und sagen, hier mach mal und dann hast du Fragen und meldest dich zurück?
Also wir sind da in einem agilen Kontext unterwegs. Das heißt, wir haben auch Product Owner, die sind intern vom Kunden. Wir werden aber sehr, sehr stark einbezogen. Und es ist halt eigentlich nie so, dass wir fertige Konzepte bekommen, sondern es sind immer fachliche Stories. Das heißt, es kommt dann die Anforderung rein, der Kunde möchte gerne nicht Absätze auswerten können. Ne? Also jetzt mal ganz vereinfacht gesagt. Und wir müssen dann analysieren, wo wir die Daten herbekommen. Also wir ist das Entwicklungsteam, in dem ich arbeite, und schauen, wie wir das Ganze dann so aufbereiten, dass der Endanwender das dann auch nutzen kann und vor allem, dass er das im Self-Service nutzen kann. Das heißt, wir müssen halt auch alles so aufbereiten, dass der Kunde das, was er dann auswerten soll, auch versteht, ne? Dass er das gut anwenden kann, dass das einfach ist, verständlich ist, gut kombinierbar.
Das klingt spannend. Hast du da Lieblingstätigkeiten?
Ja, also ich mache sehr, sehr gerne fachliche Analysen, ne? Wenn es tatsächlich auch darum geht, dass die neue Dinge ja eingesetzt haben, neue Dinge entwickelt haben, vielleicht im Web-Frontend oder auch neue Produkte eingeführt haben, dann analysiere ich sehr gerne die Daten, die dahinter stecken, ne? Also das ist halt so meine Lieblingsaufgabe, wenn dann so Forschungsaufträge reinkommen sozusagen. Ich halte aber auch sehr gerne Schulungen und also mir macht halt die Arbeit mit dem Fachbereich generell sehr viel Spaß.
Wenn du jetzt technisch siehst, ganz gut, wenn du technisch siehst, eher Frontend oder eher Backend?
Das ist eigentlich die gute Mischung. Ne? Also ich bin halt, was die innovativeren Themen angeht, momentan mehr im Frontend unterwegs. Ne? Also du sagtest ja vorhin auch schon, ich beschäftige mich mit Data Storytelling, Augmented Analytics, mit diesen Themen. Das ist ja eher Frontend-lastig. Ich entwickle aber auch ganz gerne mal Mappings und ich versuche mich natürlich auch in Richtung Machine Learning weiterzubilden, ne? Dass man da halt einfach ja auch am Puls der Zeit bleibt. Das heißt also, die gute Mischung macht's eigentlich.
Klingt cool. Hast du Tätigkeiten, die du gar nicht magst?
Ja, Administration. Ich mag keine Administration. Das ist auch schon so ein Running Gag bei uns, ne? Wenn dann irgendwie Administration gemacht werden muss, dann kommt immer, ach, die Janine, die macht das dann. Und ich mag es tatsächlich gar nicht. Da gibt's auch bessere als mich. Also man muss ja auch nicht alles immer unbedingt können müssen. Das ist schon. Ja.
Man muss nur wissen, wem man es weiterschieben darf.
Genau. Das also, halt auch machen kann. Also ich mache das auch. Das ist kein, also so ist es nicht. Aber es ist nicht mein Lieblingsthema.
Du hast gerade erwähnt Augmented Analytics.
Genau.
Und Data Storytelling.
Ja.
Was muss man sich denn darunter vorstellen?
Also es ist ja so, dass die Firmen immer datengetriebener arbeiten wollen. Es geht ja immer mehr in Richtung Data-Driven Company. Das heißt, man erwartet halt von den Mitarbeitern auch viel, viel mehr, als man das damals getan hat. Man möchte, dass die Mitarbeiter die Daten als Entscheidungsgrundlage sehen, dass die anfangen, über die Daten nachzudenken und Themen auch zu durchleuchten. Und dafür brauchen die Unterstützung. Zum einen gibt es da die Augmented Analytics Technologien, die unterstützen die Fachbereichsmitarbeiter und auch also nicht so technisch versierte Mitarbeiter sehr, sehr stark. Da stecken Machine Learning Technologien hinter. Und es geht halt so weit, dass der Fachbereichsmitarbeiter teilweise textuell seine Frage stellen kann und das Tool bereitet dann schon von alleine die richtigen Daten auf. Funktioniert natürlich nur, wenn die Grundlage stimmt. Das heißt, da muss man im Hintergrund sehr, sehr viel Entwicklungsarbeit leisten. Aber die Augmented-Technologien sind dafür da, dem Anwender das Leben so ein bisschen zu erleichtern, zu unterstützen. Da geht es dann auch darum, dass man schnell Tabellen zusammenführen kann. Man muss sich ja immer seine Daten zusammensuchen. Das machen die Tools teilweise schon von allein. Das heißt, die erkennen ja einmal die Spaltennamen und die Datentypen und auch die Daten selber. Also es gibt Tools, die in die Daten selbst reinschauen und Verbindungen erkennen. Ja, dann werden die richtigen Diagrammtypen für die Fragestellungen von alleine ausgewählt. Das heißt, je nachdem, was man sich anschaut, zeigt der ein Liniendiagramm oder ein Balkendiagramm. Je nachdem, was halt für ihn die richtige, also für das Tool die richtige Darstellungsform ist. Die Daten werden textuell aufgearbeitet. Da werden dann teilweise schon Trends erkannt, Muster oder auch so ja Einflussfaktoren, wenn das Tool das erkennen kann. Ne? Also ganz viel Hilfestellung für den Fachbereich.
Cool.
Sehr spannend, auf jeden Fall.
Ja, finde ich auch. Also total. Also gerade wenn ich jetzt verbal einfach meine Frage stellen kann und das System geht auf, keine Ahnung, so einen Riesentopf Daten und liefert dir dann die Information. Finde ich interessant. Ja.
Also das ist wirklich sehr, sehr spannend. Heißt natürlich tatsächlich, dass man dem Tool genau sagen muss vorher, wie er was übersetzen soll. Ne? Also es ist natürlich auch keine Zauberei, sondern da stecken Übersetzungsregeln dahinter und das muss man ihm beibringen. Ne? Da entwickelt sich die Technologie aber auch immer weiter. Also es gibt halt auch im Machine Learning-Bereich so die Hoffnung, dass man irgendwann Sprache in SQL-Statements übersetzen kann zum Beispiel. Ne? Dass man einfach ja immer mehr dahin geht, dass auch nicht technisch versierte Nutzer komplexere Fragestellungen allein bearbeiten können. Mhm. Ja, und zum Thema Data Storytelling hattest du ja auch noch gefragt, was sich dahinter verbirgt. Also es ist halt relativ häufig so, dass ja, kennt man wahrscheinlich auch von Präsentationen, die man schon mal gehört hat, zum Beispiel irgendwelche Quartalszahlen, die vorgestellt werden. Es werden sehr, sehr oft einfach nur die Zahlen präsentiert. Da kommt kein Kontext. es wird nicht erklärt, was dahinter steht. Und ja, der Empfänger versteht nicht so wirklich, was er damit anfangen soll. Ne, der bezieht das dann nicht auf sich. Der nimmt die Botschaft teilweise überhaupt nicht auf. Der sieht die Zahlen und denkt sich, naja, sind Zahlen. Okay.
Braucht man bloß jeden Abend in die Nachrichten schauen, da werden Zahlen präsentiert.
Ganz genau. Viele Zahlen, wenig Erklärung, wenig Kontext und vor allem wenig Einstellen auf den Empfänger. Und Data Storytelling soll das Ganze halt so ein bisschen in Angriff nehmen. Das heißt, man baut sich quasi um seine Daten herum eine Geschichte auf. Man muss ganz genau überlegen, was ist der Empfänger? Wer ist das? Was braucht der? Und wie kann ich denjenigen erreichen? Auch was möchte ich überhaupt erreichen? Ne? Weil mit jeder Präsentation und mit jeder Zahl, die man veröffentlicht, möchte man ja auch irgendwie eine Reaktion triggern. Und das sollte man sich halt vorher sehr, sehr gut überlegen. Weil je nachdem, wie man die Zahlen präsentiert, kann es halt auch ganz schnell sein, dass man die Mitarbeiter verärgert oder dass man irgendwie, dass man vielleicht demotivierend wirkt oder genau das Gegenteil von dem erreicht, was man eigentlich wollte. Das muss man sich halt vorher ganz genau festlegen. Und dann geht es halt darum, wirklich eine Geschichte aufzubauen, ne? Ganz viel Kontext zu geben, die Daten zu erklären, die Daten gut zu vermitteln. Ja, und darum dreht sich Data Storytelling. Und das kann man halt nicht nur in Präsentationen, sondern das kann man zum Beispiel auch in Berichten oder in Dashboards mit den Bordmitteln der Tools relativ einfach handhaben. Ne? Dass man da auch Kontextinformationen gibt, dass man die Informationen so aufbaut, dass sie aufeinander folgen, ne? dass sie sich selbst erklären. Und das denke ich, wird auch immer wichtiger, wenn man möchte, dass Fachbereiche, die vorher vielleicht nicht so viel mit den Daten gemacht haben, sich die dann dementsprechend auch anschauen und die verstehen, ne, die Botschaft verstehen.
Alleine schon die Farbe, glaube ich, macht ja auch viel aus, gerade wenn ich da reingehe. Es macht die Geschichte drumherum und wenn ich dann was Positives auf einmal als eine knallrote Zahl darstelle, dann sind die alle erstmal, uff, okay, vielleicht doch schön groß fett gedruckt und nichts weiter drumherum. Ich verstehe jetzt sozusagen, die Geschichte dahinter ist eigentlich nur ein Medium, um die Information verdaulicher zu übertragen.
Ganz genau. Ah. Und du hast gerade die Farbe angesprochen. Es ist halt auch sehr, sehr wichtig, dass man da auf diese Stilelemente ganz arg achtet. Ne, wenn ich, wie du sagtest, was rot vorhebe, dann sticht das direkt hervor. Und dann muss das auch was Wichtiges sein. Und du sagtest auch schon, ne, rot ist so ein bisschen Alarm. Das heißt, auch da sollte man sich tatsächlich im Klaren darüber sein, wie man die Kennzahlen und Dimensionen zusammenfügt und wie man das Ganze präsentiert.
Wird das auch getestet?
Was meinst du mit getestet?
Wenn du sagst, so ein Dashboard und ich sag mal, dieses Storytelling und diese verschiedenen Möglichkeiten, wird das auch an der Kleingruppe vorher einfach mal ausprobiert?
Ja, also es ist halt teilweise auch so, dass man so Eye-Tracking-Technologien eingesetzt hat, ne? Das heißt, man kann halt ja anhand von Augenbewegungen auch schauen, wo liegt denn der Fokus. Ne? Da kann man ganz gut dran erkennen, ja, ob jetzt zum Beispiel eine Tabelle oder eine Grafik besser beim Endanwender ankommt. Ne? Wie lange schaut der sich eine Zahl an? Ne? Wenn der jetzt die ganze Zeit auf die erste Zahl starrt, dann heißt das eigentlich, dass er überhaupt nicht weiß, was er damit anfangen soll. Ne? Und wenn man dann in diesen Eye-Tracking-Technologien sieht, also in diesen Aufzeichnungen sieht, dass das schön ausbalanciert ist, dass er gar nicht so lange auf eine Zahl starrt, sondern dass das schön verteilt ist, dann heißt es eigentlich auch schon, ja, dass das visuell ganz gut aufgebaut ist. Ne? Und so kann man halt auch immer ganz schön sehen, wo guckt der Nutzer als erstes hin. Ne? Da hat man halt Studien gemacht und die kann man dann auch dementsprechend nutzen, um seine Sachen aufzubauen. Und wenn jetzt ein Dashboard oder ein Bericht beim Kunden aufgebaut wird, dann nutzt man natürlich kein Eye-Tracking, sondern dann wird das entwickelt und dann meistens auch in den Runden vorgestellt und nochmal durchgesprochen. Und wenn das dann nicht so richtig passt, dann gibt es ja nochmal ein, zwei Runden. Also es ist ein iterativer Prozess. Ne? Es ist ja jetzt nicht so, dass man ein Dashboard oder einen Bericht baut und der ist direkt fertig, sondern man holt sich Feedback ein und geht dann da nochmal drüber, wenn das dann noch nicht so passt.
Ja, da hast du jetzt schon gut eingegriffen, weil ich wollte mich gerade fragen, wie passen denn Daten und Agilität zusammen? Jetzt hast du schon Iterationen erwähnt. Ich glaube, das ist so ein bisschen dann die Richtung, wo es hingeht. Also sprich gerade in den Report, in den Gestaltungen, in den Abfragen, dass ihr da agiler seid. Weil ich kenne das noch in den Anfangsjahren, wo ich angefangen habe zu arbeiten, da war Data Warehouse, war immer das große Ding, das wurde halt irgendwann mal aufgebaut, über 6 Monate und irgendwann konnte man mal einen Report starten und dann wusste man, ob man richtig liegt. Deswegen, wie passt denn jetzt Agilität aus deiner Sicht und diese Datenwelt zusammen?
Also ich finde, das passt super zusammen. Es bringt dem Endanwender nichts, wenn man 6 Monate lang an einem Data Warehouse rumbastelt und dann erst die Ergebnisse sieht, dann sind die Ergebnisse meistens schon nicht mehr relevant. Dementsprechend muss man auch im Data Warehouse-Umfeld agil arbeiten. Das hat zu Anfang, als wir da 2012 mit begonnen haben, da war das auch noch relativ neu, agiles Business Intelligence, agiles Data Warehousing. Und da mussten wir uns auch erstmal finden. Ne? Da ging es halt auch darum, wie schneidet man die Stories so, dass man auch für den Kunden Mehrwert bietet, weil man muss teilweise durch unterschiedliche Schichten. Man hat ganz viele technologische Eckpunkte, die man erfüllen muss. Und da war dann halt so ein bisschen ja die Frage, wie schneide ich das Ganze, dass es nicht zu groß wird, um es zu realisieren, dass man aber trotzdem was rausbekommt. Und die Antwort war eigentlich immer fachlich. Ne? Man schneidet immer fachlich, man sucht sich die, also es gibt ja einmal die Epics vom Kunden, das heißt, das ist das große Ganze sozusagen, ne? Da wird das ganze Thema beschrieben und dann wird das in Stories aufgeteilt und dann versucht man das halt so zu schneiden, dass man innerhalb von einem Sprint, so ein Sprint geht meistens bei uns 3 Wochen, manchmal 4, je nach je nach Terminen, wenn da jetzt Ostern zwischen ist zum Beispiel, dann geht der Sprint noch länger. Aber also man versucht dann halt innerhalb dieses Sprints dann tatsächlich auch die Story abarbeitbar zu machen, ne? Wenn es geht, nicht nur eine, sondern halt auch ein paar mehr. Und das ist halt tatsächlich eine Herausforderung, aber das funktioniert sehr gut, wenn man halt fachlich getrieben rangeht.
Spannend. Jetzt würden wir mal gerne noch die andere Janine kennenlernen, die nicht nur arbeitet.
Ja.
Ich habe gehört, du hast eine Katze, die manchmal sehr aufdringlich ist.
Ja, tatsächlich. Die ist gerade ausgesperrt, damit sie unsere Tonbandaufnahmen nicht stört. Die kommt tatsächlich vor die Kamera und möchte am liebsten immer mitarbeiten.
Sehr witzig. Wie heißt sie?
Das ist mein Kater Nero. Ich habe noch 2 andere. Die kommen aber nicht so häufig vorbei. Das heißt, der Nero, der möchte immer mitarbeiten. Ist der Mitarbeiter.
Der Kater aber braucht, genau, der braucht Bildschirmzeit.
Der braucht Bildschirmzeit. Der legt sich auch ganz gerne mal auf die Tastatur, dann geht nichts mehr. Oh. Muss man halt immer schauen, dass man bei wichtigen Terminen die Tür zu hat. Aber auch das hilft nicht. Er versucht, sich durchzugraben.
Und du bist im Westerbreiten aktiv, richtig? Genau. Wie kann man sich das vorstellen? Was ist anders als beim klassischen Reiten, also beispielsweise Dressur oder Springreiten?
Ja, also ich persönlich bin nie Dressur oder Springreiten geritten, deswegen kann ich da gar nicht so arg die Unterschiede rausmalen. Ja, was ist anders? Also beim Westernreiten hast du einen ganz anderen Sitz. Es ist halt alles etwas lockerer, ne, beim Dressurreiten. Man kennt das ja, man hat die engen Stiefel an, man hat die Reiterhose an, die Gerte in der Hand und sitzt ganz gerade und konzentriert und reitet das Tier am Zügel. Und beim Westernreiten ist es halt tatsächlich so, es ist einfach ein bisschen lockerer, ne? Das heißt nicht, dass die Tiere machen können, was sie wollen, ganz und gar nicht. Man möchte aber, dass das Tier das ohne sichtbare Hilfen tut. Das heißt, dass man nicht immer in den Zügel reinreitet, sichtbar. Also es wird zwar gymnastiziert, aber es ist halt gerade in den Prüfungen später soll das Tier eigentlich komplett freilaufen, als würde das von ganz alleine alle Übungen bewältigen. Ja.
Hast du denn auch so richtige Kleidung an? So richtig Westernkleidung?
Nee, ich hab Stiefel, also ich habe Westernstiefel und eine Jeans. Das war's.
Okay.
Ansonsten, also ich gehe auch keine Turniere, da hat man dann tatsächlich auch Hüte und wirklich so, genau, so Glitzerwesten.
Große Schnallen. So hätte ich das auch vorstellen,
genau. Große Gürtelschnallen. Die Leute, die Turniere gehen, die haben das tatsächlich. Mhm. Ich bin da nicht so ambitioniert, dementsprechend kann ich ganz normal mit meinen Stiefeln und Sporen und Jeans reiten. Sehr angenehm.
Wie oft in der Woche machst du das?
Das kommt immer drauf an. Also es gibt Wochen, da gehe ich zweimal reiten. Es gibt auch Wochen, da gehe ich 4 bis 5 Mal reiten. Es kommt immer drauf an. Und dann auch teilweise 2 Pferde an einem Tag, je nachdem, was gerade anliegt.
Cool.
Ja.
Verschiedene Pferde? Achso, du stellst dich dann sozusagen aufs Pferd ein. Ich dachte, du hast dein Pferd, mit dem du dir sozusagen eine Einheit bildest, wo du sagst, okay, das kenne ich, das geht's gut. Also du weißt manchmal gar nicht, welches Pferd du reiten wirst.
Doch. Ich weiß schon, welches Pferd ich reiten werde. Das sind aber mehrere. Also ich habe kein eigenes, sondern ich habe nur Pflegepferde bzw. Reitbeteiligungen. Und das sind aktuell 3. Der eine ist schon sehr, sehr alt. Der darf nur noch so ein bisschen bewegt werden, im Gelände gehen, einfach so ein bisschen freizeitmäßig. Der andere, der ist momentan steht ja bei seiner Besitzerin. Das heißt, da muss ich auch ab und an mal ein bisschen länger hinfahren. Also es sind so 20 Minuten von mir, ist jetzt auch nicht so schlimm. Und da gehen wir aktuell auch viel raus auf dem Platz zum Beispiel, aber den hatten wir halt auch sehr, sehr lange bei uns in der Halle stehen. Also das ist ein großer Trainingsstall, wo ich normalerweise reite. Und da hat man halt auch eine riesige Halle, wo man ganz toll üben kann. Mhm. Und das dritte Pferd steht direkt oben, also eigentlich nebenan. Da kann ich hinlaufen sozusagen. Und mit dem kann ich dann auch richtig Manöver trainieren und so weiter.
Machst du das eher draußen? Weil du sagst auch Halle kann ich mir gut vorstellen, bei schlechtem Wetter, auch wenn es mal regnet, kann man trotzdem was machen. Ansonsten ist das eher draußen oder eher drinnen?
Also es kommt drauf an, ne? Wir haben die große Halle und wenn man, ich mache ja Reining, das ist so ein bisschen wie Western-Dressur. Und je nachdem, was man da für Manöver macht, also da gibt es halt auch so Stops, relativ schnell galoppieren und dann stoppen und das Pferd rutscht so ein bisschen auf den Hinterbeinen, nennt sich Sliding Stop. Cool. Sowas kann man halt ganz gut in der Halle machen, ne? Weil die Halle da vom Sand her drauf ausgelegt ist, weil die schön groß ist. Wir haben auch einen riesigen Reitplatz. Da kann man auch sehr viel machen und im Sommer sind wir auch ganz gerne da drauf. Ja, und ansonsten gehen wir halt auch ganz gerne einfach mal so ins Gelände, ne? Kopf frei kriegen, einfach mal ein bisschen relaxen.
Das funktioniert super.
Ja.
Habe ich jetzt auch gerade ein Bild vor Augen, so, ja, genau. Ja, das so 2, 3 Pferde auf einmal und alle sitzen da drauf, so in Gedanken versunken und irgendwo in der Prärie unterwegs.
In der Prärie von Windeck. Ja,
genau. 3 Fragen an.
Welches Motto beschreibt dein Leben am besten?
Welches Motto beschreibt mein Leben am besten? Eigentlich, nimm die Dinge, wie sie kommen und mach das Beste draus. Das ist es tatsächlich, ja.
Sehr gut. Mhm. Okay.
Was würdest du für 1 Million niemals tun?
Für 1 Million niemals tun? Du meinst also, wenn ich eine...
Ich biete dir 1 Million und du sagst, nee, nehme ich nicht, mache ich nicht. Ich sag, du kriegst die nur, wenn du das und das machst. Was würdest du niemals tun?
Ich würde generell niemals irgendwas tun, was gegen meine Prinzipien geht. Das ist egal, wie viel du mir bietest. Wenn ich davon nicht überzeugt bin, werde ich es nicht tun.
Hm. Gibt es ein Lied, bei dem du sofort lostanzen willst? Oder reiten?
Lostanzen oder reiten. Aber ich finde, wie heißt denn die Sängerin? Habe ich wieder vergessen. Aber es gibt Heartbeat-Song, heißt das. Das ist so richtig, das ist so ein richtig fröhliches Lied. Und da geht man, ja, da kann man schön drauf tanzen.
Oder schön. Reiten. Sehr schön. Reitest du denn mit Musik? Oder bist du dann eher für dich?
Nee, wir haben relativ häufig das Radio an in der Halle. Das heißt, da haben wir auch Musik hier.
Sehr schön. Janine, ich danke dir für deine Zeit. Die ist sehr schon wieder gern.
Es war sehr schön bei euch. Vielen Dank.
Freut uns. Und wir haben wieder eine Menge kennengelernt über Data Storytelling und über das Westernreiten. In dem Sinne sage ich Dankeschön. Und freue mich dann auf die nächste Zusammenarbeit, die wir wieder haben werden.
Ja, sehr gerne. Ich freue mich auch.
Ciao.
Tschüss.